Mehr Sport auf meinsportradio.de.
Es ist Mittwochabend, es ist mal wieder Zeit für Triple Double, den NBA-Talk auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen dazu. Es ist wieder eine Woche vergangen und wir wollen darüber reden, was die NBA im Moment so beschäftigt. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich nicht alleine heute, nur alleine mit Lars Kiele. Hallo Lars.
Hallo.
Felix lässt schön grüßen, der ist leider erkrankt, deswegen ist er heute nicht dabei, deswegen wuppen wir das heute hier zu zweit. Lars, es sind nicht mehr viele Spiele bis zu den Playoffs. Es geht Mitte April los und das Bild hat sich so ein bisschen gesetzt. Die ersten zwei Teams in der Eastern Conference sind gesetzt, die Cleveland Cavaliers und die Boston Celtics. Und beide Teams machen im Moment aber trotzdem nicht den Eindruck, wirklich sattelfest zu sein. Insgesamt die Eastern Conference hat man das Gefühl, im Moment nicht ganz sattelfest zu sein.
Ja, da gebe ich dir recht. Bei den Cleveland Cavaliers überrascht das ein bisschen, weil jetzt Kevin Love auch wieder zurückgekehrt ist. Und wenn man jetzt von dieser sehr besonderen Nacht absieht, in der sie 101 Punkte von Love und von Irving und von LeBron James bekommen haben, dann muss man aber sagen, dass die letzten Wochen nicht sehr ausgeglichen waren und ihre Leistungen nicht konstant waren. Und zudem ist Boston weiterhin auch nicht wirklich in der Spur und Washington, wenn sie so weitermachen, haben sie noch die Möglichkeit, gefährlich zu werden für die Boston Celtics.
Ja, aber es ist tatsächlich im Moment kein Team, was so wirklich heraussticht. Aus den letzten 10 Spielen die Cleveland Cavaliers mit 5-5 rausgegangen, die Boston Celtics, die Washington Wizards und die Toronto Raptors mit 6-4 und die Atlanta Hawks, über die wir jetzt auch dann nochmal sprechen wollen, nur mit 3-7. Die haben die letzten 4 Spiele verloren und verlieren so langsam den Anschluss natürlich an Platz 4, der scheint komplett verloren zu sein, aber sie müssen sich auch so langsam mal nach hinten orientieren, oder? Es sind nur noch 3,5 Spiele Vorsprung auf die Detroit Pistons, die im Moment auf Platz 9 sind. Natürlich ist da noch der Puffer von 3 weiteren Teams dazwischen, aber einen überzeugenden Eindruck machen die Atlanta Hawks im Moment überhaupt nicht.
Ja, das stimmt, wobei man da natürlich auch anmerken sollte, dass das mit den Verletzungen von Bazemore und Millsap zu tun hat. Die fehlen ihnen, wenn mich nicht alles täuscht, schon seit circa 1 bis 1,5 Wochen und es ist, meine ich, bei Millsap noch fraglich, wann er wiederkommt, aber auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, dass man ihnen das anmerkt, dass diese 2 Spieler der Starting Five fehlen. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, dass die Mannschaften wie Indiana und Milwaukee, die hinter ihnen liegen, mich aktuell auch nicht sehr überzeugen. Deswegen könnten sie vielleicht davon profitieren, dass diese Mannschaften zurzeit auch nicht ihren besten Basketball spielen.
Obwohl die Milwaukee Bucks in den letzten 10 Spielen 8 gewonnen haben und jetzt gerade auf ihrem Auswärtstrip auch 3-2 sind und vor allen Dingen durch Chris Middleton im Moment sehr, sehr gute Leistungen bekommen. Aber lass uns nochmal gerade bei den Atlanta Hawks bleiben. Auch Dennis Schröder macht einen eher uninspirierten Eindruck. Er ist zwar häufig im Moment der Topscorer, jetzt wo Paul Millsap im Moment ausfällt, aber so richtig kann er das Team noch nicht leiten, oder? Er scheint im Moment noch nicht so der geborene Leader zu sein, um dieses Team wirklich in die Playoffs zu führen.
Ja, da gebe ich dir recht. Seine 20 Punkte zum Beispiel im letzten Spiel sind wirklich akzeptabel, aber seine Assists sind aktuell halt noch nicht das, was es braucht, um die Atlanta Hawks zu führen, um sie als perfekten Ballhändler dann auch konstante Leistungen zu geben. Ja, dazu kommt, denke ich, aber halt auch, dass mit Paul Millsap ein Spieler fehlt, der nicht nur Mitglied der Starting Five ist, sondern mit dem Dennis Schröder auch schon sehr lange zusammenspielt, weil die anderen Spieler wie Dwight Howard und Ersan Ilyasova, die kennt er halt noch nicht so lange und deswegen denke ich, es ist da dann ja akzeptabel, wenn man mit diesen Spielern noch nicht top harmonieren kann.
Ja, aber ich meine, es ist ja schon fast eine ganze Saison jetzt durch und ich habe so das Gefühl, dass Dennis Schröder vielleicht gar nicht so der Leader sein kann, der er gerne vielleicht sein möchte. Er hat sich, er hat den Platz, den Starting Guard Platz bekommen zum Anfang dieser Saison, hat aber noch nicht so diese überzeugenden Leistungen bringen können, die dann die Beobachter verstummen lassen, dass man gesagt hat, okay, Jeff Teague ist komplett vergessen. Also so ganz in die Rolle ist er noch nicht reingewachsen, scheint mir jedenfalls.
Ja, da gebe ich dir schon recht, dass man häufig auch gesehen hat, dass er noch einen Spieler neben sich braucht, der ihn da unterstützt. Aber dennoch denke ich, dass Ja, dass ich positiv überrascht bin von seiner ersten Saison als Starter. Ich habe mir das nämlich so vorgestellt, dass es da noch zu viel mehr Schwierigkeiten kommt, dass zum Beispiel auch sein akzeptabler bis durchschnittlicher Dreipunktwurf ihm da noch zum größeren Verhängnis werden könnte, aber das sehe ich aktuell nicht.
Also du glaubst, dass er noch in diese Rolle reinwachsen kann in den nächsten Jahren?
Ja, da bin ich positiver Dinge, dass die Entwicklungskurve dann weiterhin nach oben zeigt.
Ja, die Atlanta Hawks im Moment auf Platz 5 würden in den Playoffs auf die Toronto Raptors treffen, die nach wie vor auf Kyle Lowry verzichten müssen. Kyle Lowry ist nach wie vor verletzt, soll zu den Playoffs wieder zurückkommen, aber die Raptors wären doch schon Favorit, oder, in so einer Serie gegen die Atlanta Hawks?
Ja, insbesondere, weil DeMar DeRozan das anscheinend gar nicht stört, dass Kyrie Lowry fehlt. Ja, es sind schon mittlerweile sehr beeindruckende Statistiken, wie dass er jetzt in dieser Saison sein 5. 40-Punkte-Spiel abgeliefert hat und damit einen neuen Teamrekord aufstellt. Den aktuellen Teamrekord hat niemand geringerer als Chris Bosh geteilt mit Vince Carter gehalten und auf der anderen Seite macht er das dann auch sehr gut und so denke ich, sollten die Toronto Raptors dann insbesondere durch Ibaka, den sie auch noch neu bekommen haben, in einer besseren Rolle sein als die Atlanta Hawks.
Ja, also die Toronto Raptors im Moment auf Platz 4, die Washington Wizards auf Platz 3 würden im Moment auf die Indiana Pacers treffen, aber da ist es alles noch sehr, sehr eng. Was aber passiert ist, ist, dass die Miami Heat jetzt auf Platz 8 in der Eastern Conference stehen. Mit einem unglaublichen Lauf seit Anfang des Jahres haben sie von, ich glaube, sie hatten zwischendurch nur 10 Siege, haben sie seitdem 25 Spiele gewonnen, ich meine nur 10 verloren und haben einen wirklich fantastischen Lauf gehabt und sind jetzt auf Platz 8 und an den Detroit Pistons vorbeigegangen. Ich habe sie letzte Nacht gegen die Phoenix Suns gesehen. Dort haben sie einen sehr, sehr reifen Eindruck gemacht, vor allen Dingen Hassan Whiteside und Goran Dragic. Dass mit Miami am Anfang so gar nichts lief, das kommt jetzt eher überraschend, weil man sie sieht. Sie machen im Moment tatsächlich den Eindruck eines Playoff-Teams.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ich denke, dass man in den letzten Wochen der Regular Season auch noch viel von ihnen erwarten kann. Weil trotz mehrerer Verluste jetzt in der Offseason haben sie es geschafft, einen akzeptablen Roster sich zusammenzustellen. Aber ihre Siege holen sie sich durch Teambasketball. Sie agieren als Team zusammen. Und deswegen denke ich, dass sie da noch überraschende Siege gegen die strauchelnden Contender der Liga holen können und damit dann den Vorsprung zu den Detroit Pistons und den Chicago Bulls ausbauen können.
Ja, Detroit im Moment, wie gesagt, auf Platz 9, sind im Moment auch noch am Kämpfen. Wer im Moment tatsächlich eher mit sich selbst als mit den Gegnern kämpft, das sind die Chicago Bulls. Mit einer wirklich famosen Niederlagenserie im Moment. Nur 2 Spiele aus den letzten 10 haben sie gewonnen. Und sie machen auch auf dem Platz im Moment Schlagzeilen. Schlagzeilen, sehr, sehr gutes Wort. Schläge hat nämlich verteilt Robin Lopez gegen Serge Ibaka im Spiel, dann gegen die Toronto Raptors. Es gibt Gerüchte darum, dass Fred Hoiberg seinen Platz räumen muss am Ende der Saison. Im Moment läuft überhaupt nichts bei den Chicago Bulls und das Team wirkt im Moment so falsch zusammengestellt, wie man es falscher nicht zusammenstellen kann. Und gibt es da überhaupt noch Hoffnung diese Saison aus deiner Sicht?
Ja, das könnte nämlich das einfache Restprogramm mit Philadelphia und Brooklyn, gegen die sie mehrmals spielen, sein. Und aktuell, trotz deiner genannten Vorkommnisse, sind die Playoffs rein rechnerisch noch auf jeden Fall möglich. Und es wäre natürlich schon schwer vorstellbar, wenn dann die Chicago Bulls nach einer wirklich sehr chaotischen Saison noch die Playoffs auf Platz 8 erreichen. Aber wie gesagt, es ist noch theoretisch möglich.
Ja, die Bulls werden mit Hängen und Würgen auf Platz 8 kommen und dann Cleveland in 7 Spiele schicken. Das wäre dann ein Weg, wie man sich so malen könnte. Die Chicago Bulls im Moment jedenfalls auf Platz 10. Dahinter die Charlotte Hornets auf Platz 11, die New York Knicks, die Sixers, die Orlando Magic und die Brooklyn Nets. Man muss noch ein Wort dazu sagen bei den Philadelphia Sixers, 76ers, die sind im Moment tatsächlich, glaube ich, sogar ganz zufrieden. Hat man gesagt, okay, mit Ben Simmons und Joel Embiid, die nächstes Jahr wiederkommen, werden wir einen guten Core haben. Dazu haben wir ja noch Jaleel Okafor. Die die Philadelphia 76ers sind im Moment eigentlich zufrieden. 17 Spiele zu Hause gewonnen, insgesamt 26 gewonnen, stehen vor den Orlando Magic, nicht mehr auf dem letzten Platz. in der Eastern Conference. So langsam tut sich da was, oder?
Ja, da gebe ich dir recht. Insbesondere kommt es für mich überraschend, dass sie jetzt so gut abschneiden, weil man jetzt dem Team und auch den Fans nach der Verletzung von Joel Embiid quasi wieder das mitgeben musste, was man vor einigen Jahren schon gemacht hat. Weil im Grunde hat der Kader nach der Verletzung von Joel Embiid sehr wenig hergegeben. Und das hat dann ein bisschen daran erinnert, an das Tanken der letzten Jahre. Aber dennoch scheinen die Spieler, der Coaching-Staff, diese Verletzung von Joel Embiid so einzustufen, dass man trotzdem noch genug Möglichkeiten hat. Und mit Dario Saric, den man da auch positiv herausheben sollte, haben sie einen Spieler, der auch in den nächsten Jahren noch weiter wachsen kann.
Mhm. Auf dem letzten Platz im Moment die Brooklyn Nets, aber das war schon von vornherein klar. Sie werden den Top-Draft-Pick haben, den sie dann nach Boston verschicken müssen. Das ist das leidige Thema der Brooklyn Nets, die so gar nicht erstmal auf die Füße kommen werden. Damit kommen wir zur Western Conference und zu den Golden State Warriors, die nach wie vor führen in dieser Western Conference. 57 Siege und 14 Niederlagen. Dahinter die San Antonio Spurs, die zwischendurch zwei Niederlagen verkraften mussten am Stück. Danach haben sie sich dann aber wieder zusammengerissen. 54 und 16. Und die Houston Rockets auf Platz 3 mit 49 und 22. Alle drei Teams im Moment schon qualifiziert. Alle drei haben ihre Starspieler, auch wenn man sagen muss, bei den Golden State Warriors, im Moment sticht Klay Thompson sogar heraus. Steph Curry hadert so ein bisschen mit seinem Wurf, aber Klay Thompson ist da und füllt die Lücke, die ja durch Kevin Durant so ein bisschen hinterlassen worden ist, seitdem der verletzt ist. Und da gab es dann wieder das Spiel gegen Oklahoma City, wo dann auch wieder, obwohl Kevin Durant gar nicht dabei war und nur im Anzug auf der Bank saß, gab es wieder böses Blut. So richtig hat Oklahoma City den Weggang von Kevin Durant noch nicht verkraftet.
Ja, du hast eine ähnliche Frage schon vor einigen Wochen gestellt, als es auch zu dieser Begegnung kam. Und da bin ich weiterhin der Meinung, dass OKC am besten daran tut, wenn sie sich nicht mehr weiter mit diesem Thema beschäftigen, wenn sie akzeptieren, dass er gegangen ist und sich voll auf ihre vorhandenen Spieler konzentrieren, mit denen sie auch Möglichkeiten in der Western Conference haben.
Die Miami Heat haben, beziehungsweise die Cleveland Cavaliers haben damals nach dem ersten Weggang von LeBron James auch ein bisschen gebraucht, bis sie LeBron James vergessen hatten und dann kam er ja wieder in den Schoß zurück. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Kevin Durant nicht irgendwann nach Oklahoma City wieder zurückkommt und dann mit Russell Westbrook die Meisterschaft holt und damit genug von der Märchenstunde Triple-Double, dem NBA-Talk auf meinsportradio.de. Die Golden State Warriors, wie gesagt, auf Platz 1, die San Antonio auf Platz, Spurs auf Platz 2 und Houston Rockets auf Platz 3, die eine fantastische Saison von James Harden erleben. Er hat knapp 20 Triple-Doubles jetzt schon in dieser Saison geschafft. Ich weiß noch, dass wir vor der Saison darüber gesprochen hatten, ja, der Ego-Zocker James Harden, aber es wird doch so langsam mal Zeit, da ein wenig Abbitte zu leisten und zu sagen, ja, James Harden, die hat das neue Coaching-System von Mike D'Antoni durchaus gut getan und du machst deine Mitspieler schon besser dieses Jahr.
Ja, das stimmt auf jeden Fall und ich denke, Mike D'Antoni ist da auch durch seine Entscheidung und wie er auch James Harden jetzt neu in das Team integriert hat, vollkommen verdienter Kandidat für den Coach of the Year Award. Und auf der anderen Seite ist es natürlich nicht nur der Coach, der dafür verantwortlich ist, sondern James Harden selbst. Ja, und der kriegt davon zurück, dass er wesentlich bessere Stats auflegt und dadurch natürlich dann auch ohne Frage ein MVP-Kandidat ist. Und Felix hat bei einer MVP-Diskussion, die wir hier in der Sendung Anfang des Jahres hatten, auch schon deutlich gesagt, dass er sich James Harden, weil er ein besserer Assistgeber als zum Beispiel Russell Westbrook ist, sich als MVP vorstellen kann.
Ich bin ja noch ein ganz kleines bisschen schüchtern, was das angeht, was das MVP-Thema für James Harden angeht, weil ich würde ihn ganz gerne in den Playoffs erstmal noch performen sehen. Das Problem ist, dass diese MVP-Trophäe halt nach der Regular Season verteilt wird. Ja. Also ist natürlich James Harden mit in dieser Verlosung mit dabei. Wir müssen es sehen, es hängt ja ein ganz kleines bisschen auch von Russell Westbrook ab, ob er diesen Rekord von den 41 Triple-Doubles von Oscar Robertson schafft, beziehungsweise ob er das Triple-Double-Average schafft, weil Er braucht nach den letzten Rechnungen, um ein Triple-Double im Average zu haben, braucht er noch 77 Assists und 95 Rebounds. Er hat noch 12 Spiele zur Verfügung. Das einzige Risiko, was im Moment besteht, natürlich die Verletzungsgefahr. Auf der anderen Seite, er hat schon 15 technische Fouls. Also beim nächsten technischen Foul würde er ein Spiel gesperrt werden und hätte dann nur noch ein Spiel weniger zur Verfügung, um dieses Triple-Double im Average dann aufzulegen. Was für eine famose Leistung wäre das? Was für eine historische Leistung wäre das von Russell Westbrook?
Ja, es wäre natürlich was sehr Besonderes, wobei man dann auch sich ein bisschen vorstellen kann, wie das denn dann wäre, wenn die NBA-Experten und Interessierten in 50 Jahren auf diese Stat gucken und dann sehen, dass er trotzdem mit den Oklahoma City Thunder nicht unter die ersten drei in der Tabelle der Regular Season gekommen ist. Und das ist dann nämlich schon ein bisschen was Überraschendes, aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wie wichtig Russell Westbrook für die Oklahoma City Thunder ist und wie aktuell wie wenig Spielermaterial um ihn herum ist aktuell in Oklahoma City, dass ihm da gute Hilfe leisten kann. Und zu dem Verletzungsrisiko würde ich noch ganz gerne sagen, dass ich das Verletzungsrisiko als sehr, sehr gering einschätze, fast so gering wie bei LeBron James, weil beide Spieler Top-Athleten sind, sehr durchtrainiert sind und auch in der Vergangenheit ihrer Karriere noch nicht mit Verletzungen kämpfen mussten.
Das muss man ihnen tatsächlich zugute halten. Verletzt ist ein LeBron James nie, beziehungsweise eher selten, und auch Russell Westbrook hat sich als Meister der Konstanz erwiesen. Aber ich behaupte, und da lege ich mich jetzt fest, sollte Russell Westbrook das Jahr mit einem Triple-Double im Average abschließen, führt kein Weg an einem Regular-Season-MVP an ihm vorbei. Das gibt's einfach nicht. Er hat dann eine Leistung geschafft, die es vor 50 Jahren das letzte Mal gab. Und da lege ich mich fest, dann darf es keinen anderen MVP geben als Russell Westbrook.
Ja, ich verstehe deine Argumentation, aber was mir ein bisschen Zweifel bereitet, ist, dass wir in einer NBA leben, die zurzeit sehr von Advanced Stats geprägt ist. Ja. Und wenn man sich die Advanced Stats von Russell Westbrook anguckt, dann muss man einfach festhalten, dass seine Field Goal Percentage durchschnittlich ist. Und da haben dann andere Spieler, wie zum Beispiel Kawhi Leonard, oder generell sind es sehr viele Spieler, wie ich finde, die im MVP-Race noch mit dabei sind. Deswegen überrascht es sogar in meinen Augen, dass der zweimalige MVP hintereinander, muss man wohl dazu auch noch erwähnen, Steph Curry da gar nicht in diesen Diskussionen genannt wird, sondern dass wir, ja, Kawhi Leonard habe ich gerade schon angesprochen, LeBron James und auch noch James Harden haben, die da ja eine sehr hohe Anzahl an möglichen MVP-Kandidaten gibt. Und das, denke ich, könnte dann ihm auch ein bisschen zum Verhängnis werden, dass seine Konkurrenten mehr sind und deswegen auch besser sind.
Verstehe mich nicht falsch. Ich würde liebend gern auch zum Beispiel jemanden wie Kawhi Leonard den MVP-Award verteilen, gerade weil ich ein großer, großer Fan von Kawhi Leonard und seinem Spiel bin. Aber also ich glaube, da zählen die nicht nur die Advanced Stats, da zählen die nackten Zahlen, und das wäre ein Triple-Double innerhalb einer kompletten Saison, und das ist einfach eine überragende Leistung. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das da eine andere Wahl geben sollte. Er ist halt nicht everybody's darling, der Russell Westbrook. Er ist halt eher so ein bisschen grumpy immer unterwegs, und deswegen könnte es sein, dass es eher etwas schwerer fällt, ihm den MVP-Titel zu geben. Wir werden es sehen. Wir werden es in ein paar Wochen sehen. Mitte April gehen die Playoffs los. Kurze Zeit später, eine Woche später, wird dann der Regular Season MVP dann auch gekürt. Wenn wir in der Tabelle weiter nach unten gehen, haben wir auch noch ein spannendes Rennen um Platz 8, um das Team, was sich wahrscheinlich von Golden State Warriors eine Klatsche in der ersten Playoff-Runde holen wird. Das sind entweder die Denver Nuggets oder die Portland Trail Blazers. Und beide machen einen guten Eindruck, haben aber ihre letzten Spiele verloren. Die Denver Nuggets stehen bei 33 und 37 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die Portland Trail Blazers bei 32 und 38. Wen siehst du in diesem Rennen vorne? Oder kommen eventuell noch die Dallas Mavericks nach vorne? Vielleicht sogar die New Orleans Pelicans?
Also ich meine, wir hatten letzte Woche über die Denver Nuggets gesprochen. Und da hatte ich dann die Statistik von dem Offensive Rating, wenn DeMarcus Cousins und Anthony Davis auf dem Court stehen, erwähnt, das bei 90, noch was liegt. Möglicherweise kann sich jetzt das in dieser einen Woche leicht verbessert haben, aber dennoch denke ich, ist es zu wenig von zwei Starspielern. Ich halte es sogar für möglich, dass die Memphis Grizzlies da noch rausrutschen könnten. Ihr Vorsprung auf die Denver Nuggets ist ehrlich gesagt aktuell noch relativ hoch, aber wenn man sich die vergangenen Spiele oder die vergangenen Wochen der Memphis Grizzlies anschaut, dann bin ich da schon sehr beunruhigt, weil das in der Defense plötzlich gar nicht mehr richtig funktioniert. Die Fitnessschwächen von einem Zach Randolph werden sowas von deutlich wie seit langem nicht mehr, und auch Mike Conley auf dem Flügel performt auch nicht mehr so, wie er es mal gemacht hat. Letztendlich bräuchte es aber nicht nur schwache Memphis Grizzlies, sondern auch sehr starke Portland Trail Blazers, damit die Portland Trail Blazers und die Denver Nuggets in die Playoffs kommen. Und zu den Portland Trail Blazers würde ich halt noch ganz gerne sagen, dass ich da aber weiterhin trotz der Verpflichtung von Nurkic der Meinung bin, dass sobald ihre beiden Topspieler im Backcourt, Damian Lillard und CJ McCollum, sobald diese leicht oder ein bisschen unter ihren Average Stats spielen, wird es schon sehr schwierig für die Portland Trail Blazers, einen Sieg zu holen, weil sie nach wie vor im Frontcourt sehr limitiert sind.
Also ich möchte auch tatsächlich gerne die Denver Nuggets in den Playoffs sehen, gerade weil du gesagt hast, Nurkic, den möchte man gerne in den Playoffs, Jokic, Entschuldigung, den möchte man gerne in den Playoffs sehen, auch wenn die Denver Nuggets im Moment so ein bisschen Verletzungsprobleme auch ihrerseits haben. Danilo Gallinari, Wilson Chandler sind ausgefallen in den letzten Wochen, aber wie gesagt, Nikola Jokic hat dieses Team getragen. Und denen würde ich es tatsächlich gönnen, in diese Playoffs zu kommen, nachdem sie jahrelang gebraucht haben, um sich vom Carmelo Anthony Weggang dann wieder zu erholen. Und jetzt könnte ja die Zeit mal wieder reif sein für eine Playoff-Teilnahme der Denver Nuggets. Die Dallas Mavericks dahinter mit 30 und 40 sind schon drei Spiele zurück hinter den Denver Nuggets. Was traust du dem Team von Dirk Nowitzki noch zu?
Nicht sehr viel, aber in den nächsten Jahren relativ viel. Also ich denke, es wird viel davon abhängen, wie es weiter mit Nerlens Noel geht. Aber dennoch finde ich auch die Aussagen von Mark Cuban recht interessant. Und davon gab es ja in der letzten Zeit nicht so viele. Nämlich, dass er recht positiv gestimmt ist, dass sie nach diesem Jahr, was jetzt relativ plötzlich nach den großen Free Agency Signings, sehen sie es, die sie in den letzten Jahren nicht machen konnten, ist es ihnen jetzt gelungen, ja, relativ glatt sozusagen ein Jahr Pause einzulegen, zu tanken. Und möglicherweise werden sie auch ein Team sein, was von einem tiefen Draft profitieren kann. Und mit Seth Curry haben sie, denke ich, auch schon einen ja, Spieler, der jung ist, einen sehr hohen Basketball-IQ hat. Und schon jetzt in dieser Saison einen großen Schritt machen konnte.
Ja, es ist nur leider schade. Dirk Nowitzki ist jetzt auch kein 25-jähriger Spring ins Feld mehr. Der wird halt auch nicht jünger, und jedes verpasste Jahr von den Dallas Mavericks ist halt auch ein Jahr, was weniger auf der Uhr ist von Dirk Nowitzki. Er wird
Ja.
wahrscheinlich nur noch das nächste Jahr dann machen, und das wird höchstwahrscheinlich dann sein letztes Jahr werden.
Ja, wobei ich in dem Podcast From Downtown auch mal einen recht guten Ansatz gehört habe, dass es doch gut möglich wäre, dass Dirk Nowitzki in die Rolle schlüpft, die Kevin Garnett auch mal innehatte, nämlich dass er sich um junge Spieler gekümmert hat und dann einerseits weniger verdient hat, andererseits auch weniger gespielt hat, aber dennoch ja, einen hohen Stellenwert fürs Team hatte. Und ich kenne Dirk Nowitzki persönlich nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da Interesse dran findet, der Mentor für junge Spieler zu werden.
Wir werden es sehen in den nächsten Jahren, was mit Dirk Nowitzki passiert. Fakt ist, er hat eine riesige Karriere hinter sich, und er hat den Ring, dem muss er nicht mehr hinterherlaufen. Er hat sich den Ring geholt und ist dann jetzt zum Beispiel an Leuten wie Karl Malone oder Charles Barkley vorbei, die in ihrer Karriere nie einen Ring geholt haben. Wenn wir nach hinten gehen, könnten wir noch die New Orleans Pelicans sehen, die jetzt so langsam ihr Zeug zusammenkriegen, seitdem DeMarcus Cousins jetzt im Trikot der Pelicans ist. Das sieht alles so ein ganz kleines bisschen besser aus, aber man sieht auch, DeMarcus Cousins muss sich gegenüber Anthony Davis so ein ganz kleines bisschen zurücknehmen, oder?
Ja, das stimmt, wobei mich das jetzt auch nicht wirklich überrascht, weil letztendlich ist es eine Sache, die man von DeMarcus Cousins erwarten sollte, dass er es kann. Und auf der anderen Seite hat Anthony Davis schon in der Franchise sehr viel bewiesen. Deswegen, ja, es gibt gute Gründe dafür, warum Anthony Davis sozusagen als insgeheimer Franchise-Player gesehen wird.
Ja, also die New Orleans Pelicans im Moment auf Platz 11 werden es wohl nicht mehr in die Playoffs schaffen, sind 3,5 Spiele hinter den Denver Nuggets zurück. Dahinter die Minnesota Timberwolves, wo ich jetzt gesehen habe, Karl Anthony Towns hat mit 53, glaube ich, die zweitmeisten Double-Doubles in der Liga hinter James Harden. Ist ja auch mal eine riesige Leistung. Dahinter dann die Sacramento Kings und Phoenix und die LA Lakers sind auf den letzten beiden Plätzen und ja, kämpfen so ein ganz kleines bisschen um den zweiten Draft-Pick, den die Lakers wohl behalten werden, weil sie im Moment dann auch nicht mehr so richtig viel tun, um Spiele zu gewinnen. Und auch die Phoenix Suns haben ihre alten Leute jetzt komplett auf die Bank beordert, hatten letztens ein Team, eine Starting Five, die jünger war als diverse NCAA-Teams in der March Madness im Moment. Also auch da wird nicht mehr viel getan, um Spiele zu gewinnen. Das war es mal wieder mit dem Überblick über die NBA aus der letzten Woche. Das war Triple-Double. Danke, Lars. Und ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Mittwoch dann höchstwahrscheinlich auch wieder mit Felix. Und ja, bis dahin, auf Wiederhören.
Mehr Sport. Mehr Sport. Auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.